Willkommen zum Podcast Unternehmer-DNA. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. In dieser Folge erfährst du, warum du erstmal hinschauen musst, was verbessert oder erneuert werden kann, um Resultate zu erzielen, wieso dich nichts aufhalten kann, wenn du von etwas überzeugt bist, und was die intrinsische Motivation im Vergleich zur extrinsischen Motivation beim Menschen bewirkt und wieso es unheimlich wichtig ist, Mechanismen zu nutzen, die schon jeder kennt. Dich zwingt niemand, das Rad neu zu erfinden. Bedien dich einfach gängigen Methoden, um dein Ziel zu erreichen. Vorab aber noch etwas in eigener Sache. Diesen Podcast gibt es nur, weil wir bestimmte unternehmerische Dinge einfach nach außen hin tragen wollen und dadurch mehr Menschen erreichen wollen. Tu uns und vor allem dir einen Riesengefallen und teile diese Folge mit Freunden und Bekannten und mache einfach auf bestimmte Inhalte in diesem Podcast aufmerksam. Aber jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der ersten Folge. Hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir Felix von Lange Freunde Design Studio in Schwerin zu Gast. Auch ein Unternehmer, der hier im Ort ansässig ist. Wir haben uns ein paar Mal schon gesehen bei unter anderem 12 Minutes Me. Und heute haben wir gesagt, gut, unterhalten wir uns mal über dein Kerngeschäft, Felix. Ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen. Vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor und sagst den Zuhörern, wer du bist und was du machst.
Ja, ich bin Felix Lange, gebürtiger Schweriner auch, bin mittlerweile 35 Jahre alt und habe 2012 das Designbüro gegründet. Wir machen Konzeption, Marke, dann resultierend auch Produktdesign und Raumgestaltung. Und das mittlerweile mit zwei Vollangestellten und einem Werkstudenten. Und ja, so versuchen wir fast 130 Kunden glücklich zu machen.
Okay, wie lange gibt es euch schon?
Also wie gesagt, 2012, das zählen wir jetzt im achten Jahr.
Ja.
Und wir entwickeln parallel auch einen Rollstuhl, der uns tatsächlich so am unternehmerischen Maximalerfolg noch ein bisschen hindert, weil wir unser Herzblut da reinstecken, auch unsere Zeit. Und dafür sind wir hier mehr oder weniger in Schwerin auch ein bisschen bekannt. Aber letztlich zeigt dieses Projekt auch, was wir können. Das ist ein Referenzprojekt und das ist das, was ich zu sagen kann.
Okay, sehr stark. Also über euer Herzensprojekt haben wir im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen und ich habe es auch ein paar Mal schon in den Medien gesehen. Vielleicht erzählst du uns mal einfach ganz kurz, was das Projekt genau ist und wie du überhaupt auf diese Idee gekommen bist.
Genau, also es ist ein Rollstuhl tatsächlich, es soll Menschen helfen. Es geht darum, dass der Rollstuhl selbst sehr krückenhaft wirkte und das habe ich auch zu meiner Thesis gemacht 2011,
okay,
dass der Rollstuhl revolutioniert werden muss. Und da ist der Paraffin entstanden, der hat mehr oder weniger 5 Jahre in der Schublade gelegen oder sind es schon 5 Jahre. Und 2017 haben wir dann das Konzept zum Produkt Gestaltung freigegeben als Eigenprojekt und haben es zur Serie jetzt gebracht. Ne? Das heißt, er ist bestellbar, kaufbar und kann geliefert werden. Und ist aus Carbon, er ist super leicht, mit 6,5 Kilo insgesamt und mit innovativen Elementen, Doppelachse, austauschbare Nasen, Dreirad, Vierrad, Crossrad, alles ist da möglich. Man kauft mehr oder weniger einen Rollstuhlrahmen, hat aber gleich mehrere Rollstühle oder Anwendungsgebiete. Und es dient halt tatsächlich, wie vorhin schon angesagt, als Referenzprojekt zu unserem Tun und Schaffen. Ich bin Produktdesigner, Industriedesigner heißt es auch. Das zeigt mir weniger das Spektrum, was wir abbilden können. Animation, Grafikdesign, Markenbildung, Marketing, Strategien und auch Industriedesign, CAD, Engineering, alles das.
Also ich finde das genial. Ich habe dir ja auch schon mal die Seite angeschaut. Das ist ja fast wie in so einem Hollywood-Film. Du hast gesagt, der Sound ist auch wirklich dementsprechend. Und das Video ist ja richtig, richtig cool gemacht. Und auch dieser Rollstuhl ist da echt so geil in Szene gesetzt. Das hast du dann alles jetzt Stück für Stück so erstellt oder kam die Idee und du hast dann genau gewusst, okay, so muss das aussehen oder wie entsteht so ein Prozess?
Also grundlegend, da hat sich Laura sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben. Also der Trailer ging über 4 Monate im Nebenschauplatz tatsächlich.
Okay.
Die Musik war klar, weil ich bin Cineast, ich mag das sehr gerne, das ist mein Hobby. Und ich recherchiere halt auch Soundtracks und solche Geschichten. Und da wusste ich, das ist mein Soundtrack, den muss ich irgendwie bekommen. Und habe das dann auch mehr oder weniger möglich, also hinbekommen. Und habe dann in Los Angeles mehrere Mails hingeschickt und bis sie dann irgendwann gesagt haben, okay, also ihr könnt ihn verwenden. Und und im Prinzip ist jetzt zum Takt das Video abgestimmt. Da hat sich Laura sehr viel Mühe gegeben. Janis auch, im Prinzip geht es da um Grafik und um Zusammenspiel von Licht und Schatten. Wie kann man das rausholen? Auch immer wieder konsultiert, wann ist eine Drehung hier richtig, wie soll es werden? Dann nochmal Schnitt, das heißt alle Szenen umgewürfelt, bis es wirklich so einigermaßen catchy ist, dass man ein bisschen begeistert auch ist von einem Rollstuhl. Das muss man neu dazu sagen. Es ist ja kein Fahrrad, sondern es ist ein Medizinprodukt, ein Hilfsmittel, das wir versuchen tatsächlich zu einem Lifestyle-Produkt umzuwandeln. Dass man das Krückenhafte wegbekommen hat, ist, glaube ich, sichtbar. Das ist
absolut
schon ein wenig sportlicher und eleganter. Und wenn wir das jetzt noch schaffen, dass es wirklich tatsächlich durch unsere Add-ons super funktional ist und für jede Körpergröße im Prinzip geeignet, dann haben wir vielleicht auch alles richtig gemacht.
Mhm. Also es ist echt sehr cool gemacht. Wir werden auf jeden Fall mal den Link hinzufügen, dass man das Ganze nachklicken kann und anschauen kann. Und das Projekt hat er jetzt oder dauert weiterhin an. Wo steht ihr aktuell mit dem Projekt?
Also wir stehen bei der sogenannten Nullserie, nennen sie One of Ten. Das heißt, es gibt 10 Rollstühle zum Produktionspreis. Das momentan sind noch Slots frei. Mhm. Es gibt 6 Kandidaten aktuell. Und wir verkaufen sozusagen unser bestes Gewissen, das, was wir momentan am technischen Stand wissen, was funktioniert. Und sind dann mehr oder weniger auf die Leute angewiesen und warten auf deren Feedback. Also okay. Wenn dort die ersten beiden, das ist jetzt unser Ziel, dass die ersten beiden erstmal sauber fahren, über 3-4 Wochen, ohne Probleme, dann geben wir die weiteren 4 raus. Und wenn alle 6 nach einem halben Jahr sagen, das ist eine, oder nach 4 Monaten sagen, läuft alles, Teile sind in Ordnung, verbiegt nichts, Kleber hält, dann geben wir die nächsten 4 frei. Und dann ist die Serie beendet. Für uns ist die Nullserie. Dann würde man etwas mehr automatisieren und dann würde man tatsächlich auch zu Normalpreis verkaufen.
Wahnsinn, wenn man sich mal einfach überlegt, wie viel Zeit bislang vergangen ist und ihr seid quasi noch in der Nullserie, das ist schon echt Wahnsinn. Das ist jetzt auch ein Projekt, was wirklich seine Zeit wert war, wenn man dich so erzählen hört. Gab es auch da Momente, wo du gesagt hast, okay, jetzt lasse ich das Ganze einfach da stehen, wo es ist und hör einfach damit auf, weil ich keine Kraft oder keine Zeit mehr da rein investieren will?
Den Moment gab es eigentlich nie.
Okay.
Das muss ich wirklich sagen. 2011 tatsächlich, das klingt lange, das ist die Diplomarbeit. 2012 mehr oder weniger erst gewürdigt durch den Designpreis, wo man dann erst gemerkt hat, oh, da ist was Besonderes. Das ging dann immer so weiter, also es gab Designpreise und immer wieder auch Schulterklopfen für ein Konzept. Das heißt, es ist nichts Reales gewesen, sondern es war ein Rendering, es gab vielleicht ein Modell, 1:2 und ein Prototyp aus Stahl. Aber im Prinzip wirklich noch kein fertiges Produkt oder gar nichts in die Richtung. Und dann hast du das in der Schublade, du machst so dein Designbüro und fängst alleine da als Freelancer irgendwie an Kunden aufzubauen und denkst gar nicht über Produktentwicklung in dem Sinne nach. Und das kam erst 2017, als mein Bruder im Prinzip das Exist-Stipendium möglich gemacht hat. Mhm. Der ist Wirtschaftsjurist und hat im Wirtschaftsrecht dort seine Thesis gesucht. Und da habe ich einfach frech gesagt, du schreib über den Rollstuhl, mach dort eine virtuelle Firma. Und das kam so gut an beim Professor, dass er tatsächlich alles da rechtlich vorgedacht hat, was da mit einer Firma möglich wäre. Und daraus wurden dann auch die Sachen für das Exist-Stipendium eingereicht. Also die Texte standen, die Idee stand, auf einmal war auch ein Team da, was man irgendwie hatte. Und Ja, und dann auf einmal ist ein Jahr Projektphase. Und dann geht das von 2017 bis 18 und man hat tatsächlich etwas sehen lassen. Mhm. Dann ist das Projekt auf einmal zu Ende, Finanzfluss stoppt. Und jetzt bist du wieder gefragt mit deinem Design, also mit Taschengeld mehr oder weniger, was übrig bleibt, das nimmst du dann und haust es in das Projekt. Und das verlangsamt es dann enorm. Ne? Das heißt, die letzten zwei Jahre, ich will nicht sagen, sind verloren, aber sie sind deswegen so langsam, dass das liegt einfach ganz klar daran, dass das nicht mehr dieses Geld, dass das Geld nicht mehr so fließt. Ne? Ein Produkt von dieser Größenordnung in den Markt zu drücken, da würde jeder sagen, du brauchst mindestens 1 Million Euro. Und wir machen das mehr oder weniger nur mit Herz, Zeit und ein wenig Material, ne? So dass wir wirklich die alles sehr schlank halten. Und und dadurch sind wir auch gezwungen, clevere Maßnahmen zu ergreifen. Wir haben so zum Beispiel einen 3D-Drucker gekauft, statt teure Aluminiumformen zu fräsen, die vielleicht falsch sind. Das heißt, wir können ab sofort auch für unsere anderen Kunden Prototypen entwickeln, können sagen, das, was wir designen, wir machen ja Industriedesign, können wir im Prinzip vorab prüfen, können es als Modell rausgeben, zu Präsentationszwecken, wie auch immer, können unsere Geometrien überprüfen, unsere Dimensionen und diese ganzen Proportionen können wir prüfen. Also das war eine gute Sache, die wir durch den 3D-Drucker uns ermöglicht haben. Und und so kommt das eine zum anderen. Ne? Also, okay. Aber aufgeben war eigentlich nie, weil für mich ist, wir sind jetzt am Ziel, wir haben einen verkauften Rollstuhl und als Designer, als Träumer, als Visionär, wie auch immer man das sehen will, ist das Ding bis hierhin jetzt abgehakt. Das ist super. Was wir jetzt machen müssen, ist in Serie bringen und wir wissen, dass es extrem viel Geld kosten wird, was danach noch kommt, Marketing und so weiter, das ist noch ein anderer Stiefel. Aber am Ende geht es jetzt nochmal darum, zertifizieren, Tests, GS-Prüfung, TÜV, was auch immer, was da noch alles kommen kann. Und wir stehen da tatsächlich am Anfang, aber wenn uns eine erfolgreiche Nullserie bis Oktober, das ist jetzt mal so unser Ziel, wenn wir da merken, dass es alles in Ordnung ist, dann ist es so für einen kleinen Geist auch und einen kleinen Designer tatsächlich eine schöne Leistung, die irgendwo zusammengerechnet 3,5 Jahre oder so gedauert hat. Und die Zeitspanne selbst ist einfach dem geschuldet, dass man nicht 5 Jahre aktiv daran gearbeitet hat. Ne? Die Idee war gut, das haben die Preise gesagt irgendwo und die Kritiker und auch die Rollstuhlfahrer immer wieder gefragt haben, Mensch, wo ist denn das, wann ist das kaufbar? Und immer wieder die Antwort, ja, ist ein Konzept, hier ein paar Renderings, ne? Sorry. Und irgendwann kommt dann einfach wirklich die Frage auch auf, bau doch mal eins. Ne? Und das war es dann eigentlich, der Antrieb. Und bis heute würde ich sagen, alles richtig gemacht. Das Ding ist da, unerreicht. Es gibt eigentlich keine Konkurrenz. Wir treten da auch komplett außer der Reihe auf dem Rollstuhlsektor. Da wollen wir auch keinem irgendwie was abschneiden oder irgendwie sagen, ey komm, wir sind jetzt hier wirklich konkurrenzfähig mit wem auch immer. Aber wir haben vielleicht dem User, worum es geht, mal zugehört und haben gesagt, Menschenskinder, wir wollen was Funktionales, wir wollen was Stylisches, wir wollen was anderes, wir wollen mehr Funktionalität in einem Teil drin haben. Mensch, wieso müssen wir so lange warten? Wieso müssen die Krankenkassen immer dabei sein? Was ist das alles? Ne? Klar. Das haben wir alles mal hinterfragt. Und wir nicht nur auch die Materialien hinterfragt. Wir haben Flachskorkmischung dabei, wir haben Carbon dabei. Wir können auch, wenn es richtig gut läuft, irgendwann sagen, okay, dann machen wir aus Aluminium. Das ist auch überhaupt kein Problem. Das ist eben nachher alles stückzahlabhängig. Ne? Also momentan befinden wir uns da nur in so einer Idee und in so einer Wolke, was möglich ist. Und wenn wir es runterbrechen, sind wir nach einer 10er-Serie sehr, sehr erfolgreich für die Seite geworden.
Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Wenn man da gar nicht so involviert ist, denkt man sich, okay, warum dauert das so lange? Aber wenn du das so erzählst, ist es natürlich plausibel. Klar hätte man das eine oder das andere ein bisschen zügiger bewerkstelligen können, aber so wie du sagst, dann musst du halt wieder ordentlich reinmuttern, auf Deutsch gesagt. Und ihr macht das ja quasi als ein Projekt von vielen anderen Projekten. Was habt ihr noch für Projekte, die ihr aktuell unterstützt oder die ihr schon vielleicht umgesetzt habt?
Also wir unterstützen eigentlich immer gute Ideen. Wir haben die Firma Essence Analytics auch aus Schwerin. Die machen Gasmessgeräte. Also im Prinzip treibt immer das Helfen von Menschen oder Unterstützen von Menschen an. Das heißt, Projekte, die in irgendeiner Form dienlich sind, die sind schon so ein bisschen das, was wir fokussieren. Wir haben Sleepulu gemacht, das ist ein Schlafwürfel, Hamburger Firma, war noch bei Hütte der Löwen, der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen. Das ist im Prinzip ein Hybrid aus Zelt und Wohnwagen, schnell abbaubar, an jeden Ort in Deutschland verschifft oder verschiebbar. Auf dem Punkt, also sprich für die Saison, auch noch zur Sonne ausrichtbar, also keine Rollen. Ist also, wenn er zusammengebaut ist, ein kleiner Wohnwagen. Aber wenn er eben verschifft wird oder mit einem Flugzeug irgendwo hingefahren wird, ist er so groß wie eine kleine Palette. Also alles sehr funktional. Und man fühlt sich eben heimisch. Das heißt, er hat einen relativen, einen Wohnraum, Kubikmeter, fühlt sich also relativ wohl, 2,50 lang, 1,70 breit und 1,80 hoch mittlerweile. Und man fühlt sich sicher, aber man kann irgendwo in der freien Natur ganz entspannt den Sternenhimmel querstellen. Ne? Wir fanden die Idee spannend, wir hatten nicht viel Budget, fanden das aber so, dass wir das machen können, haben eine tolle Form gefunden, die interessant war. Und ja, die Grundbedingungen, die da gefordert waren vom Kunden, haben wir erfüllt und ich glaube tatsächlich auch ein bisschen übertroffen. Von daher, solche Geschichten, wir haben aber auch tatsächlich das ganz normale Geschäft, Logo-Design, Markengeschäftsausstattung, Websites machen wir auch, das ist nicht unser Kerngeschäft, aber wir machen das gerne mit. Es gibt da tatsächlich auch eine, die Konkurrenz ist da gut und groß und die machen das alles sehr vernünftig. Wir machen es da möglich, wo andere tatsächlich aufhören. Ne? Genau. Und ja, wir haben Spacehouses gemacht, total verrückte Sachen. Wir haben für Herrn Stolz Konzepte entworfen. Wir haben für die Firma HAB aus Greifswald Räume gestaltet, wir haben das Büroleben komplett überdacht, wie dort gearbeitet werden kann. Design Thinking wird von uns großgeschrieben, das bringen wir auch in die Firmen rein. Wir machen keine Workshops, nicht wie andere Workshops machen, mit Strategien in die Luft werfen und im Prinzip sagen, so und so geht's. Nein, da glaube ich nicht dran, dass man jemanden, der den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, wirklich zum Design Thinker umbauen kann. Dann würde ich es lieber unterstützen, dass man sich verschiedene Leute holt, ein interdisziplinäres Team zusammenfügt. Die Leute, die das brauchen, also Unterstützung brauchen, holt man mit dazu, befragt sie natürlich, holt sich aber vor allen Dingen fremde Leute rein und lässt sich da eigentlich inspirieren. Und wenn man so einen Workshop dann so sieht, dass man sich alle zwei Wochen mal trifft und mal wieder prüft, was sind denn die Meilensteine, habt ihr da was von gemacht und das mehr oder weniger als interaktives Brettspiel dann sieht, dann bringt das viel mehr, als einmal so einen Workshop zu halten, wie könnte man es machen, an der Tafel dann ein paar rote Aufkleber hinhängen. So denke ich zumindest darüber. Mhm. Grundsätzlich finde ich es gut, wenn das die agile Denkweise in die Büros so Einzug hält. Das ist schon in Ordnung. Und ich glaube aber, dass dieses Naive, dieses wie ein Kind an die Sache rangehen, das, was Designer so ein bisschen ausmacht, dass man das nicht lernen kann. Das hat man entweder und das braucht man halt auch. Designer sind schon auch intrinsisch getrieben, die werden jetzt nicht unbedingt durch Geld motiviert. Die brauchen eine gute Idee, die brauchen ein gutes Werk, was da geschaffen wird. Die brauchen irgendwie etwas, das inspiriert und dann können die das eigentlich mehr oder weniger, also brauchen vor allem Freundlichkeit und ein Teamgedanken dahinter, glaube ich, ist ganz wichtig. Wenn man das alles findet in einem Kunden und einem Partner, dann kann man viele Sachen möglich machen, wo andere sagen würden, nee, das geht alles gar nicht. Also das ist so ein bisschen auch mittlerweile so ein Punkt, den lange Freunde ausmacht, dass man, wenn man was erkannt hat dahinter und wenn die Menschen mitmachen und wenn das alles sympathisch ist, dass das dann auch wirklich eine lange Freundschaft bleibt. Und so sehe ich das also. Den Kunden begeistern, immer mal wieder dauerhaft gute Qualität abliefern, aber dann immer mal wieder einen Marker setzen und man sagt, das war jetzt nicht geplant und das war nicht gedacht so hoch. Ne? Der Kunde ist auch immer überrascht. Eine schnelle Weihnachtskarte kann auf einmal was völlig Verrücktes werden bei uns. Das ist, wir versuchen das einfach, immer irgendwie einen I-Punkt draufzusetzen. Und bisher gelingt es ganz gut. Wir müssen mal schauen. Und ja.
Ja, sehr stark. Du hattest jetzt gerade schon erwähnt, dass
du intrinsisch motiviert bist und dass es vielleicht auch den einen oder anderen Designer ausmacht. Wann hast du das für dich festgestellt, dass du überhaupt in diese Richtung gehen willst?
Also ich habe schon immer gebastelt. Ich habe schon immer irgendwie an Autos und Dingen gebastelt. Lego war mein Ding. Ich habe die Anleitung auch überhaupt ignoriert. Das habe ich mir das auch eigentlich nie selber aufgebaut, was da an der Packung war. Ich habe dann gleich irgendwas anderes gebastelt auch. Und ja, den Mechanismus, der hinter Dingen steckte, den habe ich mir immer angeguckt. Deswegen Produktdesign wusste ich nicht unbedingt schon mit 10 oder 12, dass es sowas gibt. Mhm. Aber ich habe mich sehr dafür interessiert, wie so Autodesigner so die Sachen so sehen. Und ich habe damals Schuhe gezeichnet, die ganze Zeit so von der Seite. Mhm. Und hier noch ein Nike und da noch ein Adidas. Und wollte Schuhdesigner werden oder Automobildesigner, wie das als Kind so als Gedanke ist. Und ich glaube, so richtig wissen, würde ich sagen, mit 14, mhm, dass ich Designer bin, schon in mir drin so. Und dass es Produktdesign als solches gibt, das wusste ich mit 17, glaube ich. Ja, 17 war so der Moment, wo ich gesagt habe, also wenn ich was mache, dann auf jeden Fall Industriedesign, Produktdesign. Und es kam dann auch, wie es kommen musste. Ich habe mich ein einziges Mal beworben an der Hochschule Wismar, weil das war für mich heimatnah. Ich bin tatsächlich so ein bisschen Mecklenburg, familienaffin, bringt mich jetzt nicht dringend so nach vorn, was das Monetäre angeht, aber es ist eben hier meine Heimat und ich brauche das auch, zum Opa zu fahren, zu meiner Familie und so weiter. Das ist schon schön und die Menschen hier sind eben für mich auch kompatibel, so das passt. Ja, der eine mag sagen, arrogant wirkt das, es ist eher so ein ja, kühles nordisches, okay. Wir gucken mal, was es wird. Ne? Und ja, deswegen, also Mecklenburg ist das Ding und jetzt habe ich ein bisschen Faden.
Wir waren dabei, wie du überhaupt in die Design-Geschichte okay, reingekommen bist. Das heißt, mit 14 stand das für dich fest, dass
das
du
ist Design geben. Das ist Design.
Dann hast du dein Studium angefangen in Wismar.
Das habe ich 2006 dann angefangen. Mhm. Vorher einmal, ja genau, 2006 und davor einmal Soldat. Und die Soldatenzeit habe ich genutzt, um mein Portfolio aufzumöbeln.
Okay.
Denn man muss ja so eine Mappe abgeben und dann wird man ja in so einem Eignungstest bestätigt, ob man überhaupt in der Lage ist, diese Fähigkeit auch irgendwie so zu trainieren in dem Studium. Ne? Und ja, das war aber positiv. Mhm. Also ich war einer von 24 Leuten, die dazugelassen wurden. Und ich weiß noch, es war super voll an dem Tag. Also zu meiner Gruppe waren so 70 Leute da.
Okay.
Und da habe ich so gedacht, oh Gott, das wird ja jetzt hier, das wird hart. Und dann geht es aber so darum, aus zwei Stäben irgendwie eine Gurkenzange zu basteln, mhm, innerhalb von 4 Minuten. Oder machen sie mit 2 Farben, klar, dass es ein italienisches Produkt wird, Nudelfirma. Mhm. Und es waren so witzige Aufgaben. Und da musst du natürlich auf den Punkt funktionieren, obwohl du keine Ahnung hast davon. Es war also intuitiv. Und ja, da kam irgendwie bei raus, um 18 Uhr saß ich bei den Professoren, dann wurde hochgeholt und haben sie mich noch ein bisschen interviewt und gefragt, warum und wer ist so ihr Vorbild und dies und das und jenes. Und ja. Und dann kam irgendwann der Bescheid.
Okay.
Für mich war das die einzige Bewerbung auch. Und ich habe mich nirgendwo anders beworben und hatte auch darauf gesetzt, dass es klappt. Und dann habe ich das Studium gemacht. Mhm. Das war auch ganz gut. Und ja, 2011 dann der Paraffin als Erfindung irgendwo, als neuer Archetyp, wie man einen Rollstuhl herstellen kann oder aussehen lassen kann. Und ja, und dann gab es 2014 noch die Mecklenburg Designer, die Auszeichnung irgendwie, und das war letztlich für mich so als Mensch eine Bestätigung, dass es alles bis hierhin richtig gelaufen ist.
Okay.
Designer gewählt, von irgendwie ein Bauchgefühl und dann auch geworden. Mhm. Und ich glaube, wer mich jetzt so kennt, weiß, also wenn es um Design geht, dann fragt man auch Felix vielleicht oder die Leute von Lange Freunde, weil die leben dafür.
Mhm.
Und mein Team ist jetzt nicht riesengroß. Das wächst langsam und nachhaltig, aber Janis und Laura und Christian, das sind feste Größen und mal gucken, wo es noch hingeht.
Ich finde auch sehr charmant, man merkt auch, wenn du erzählst, dass du Janis und Laura wirklich extrem würdigst und ist auch eine Geschichte, die, glaube ich, nicht bei allen Unternehmen so durchgezogen wird. Vor allem umso größer man wird, das umso unpersönlicher wird. Ich glaube, das ist auch eine charmante Geschichte, die du in deiner Agentur hast, die dich vielleicht auch einzigartig macht oder einzigartiger als andere Firmen. Heutzutage ist es auch, finde ich, sehr, sehr schwierig, da von Anfang an einen Partner zu haben, der das so umsetzt, wie man will. Klar hast du halt immer die Persönlichkeit, die mitspielt. Manche Leute suchen halt Leute, die sofort ja auf 100% gehen, ausstrahlen, also eher extrinsisch sind, oder die anderen wiederum intrinsische Leute. Und da finde ich das sehr cool, dass man bei euch wirklich sehen kann, okay, wie seid ihr aufgestellt? Es ist alles recht überschaubar und letztendlich sind es die kurzen Wege, in Anführungsstriche, die euch auch nach vorne bringen und die euch auch anders machen.
Ja, also ich glaube, dass die, also ich habe das ja 5 Jahre lang komplett alleine durchgezogen und es ist halt ganz wichtig, dass du verstehst, was der Kunde will, dass man sich da schon mal auf Augenhöhe bewegt, dass man auch ein Verständnis dafür entwickelt, dass vielleicht das Budget nicht so hoch ist oder dass, wie so ein Betrieb funktioniert. Oder ich habe zum Beispiel einen Fleischer, den ich unterstütze, seit ich kleiner Junge bin. Mhm. Und da weiß ich, da geht es um die Wurst und da sind Pfennige nur übrig und da muss das Marketing jetzt nicht super clean sein. Ne? Das kann also alles, was dort am Design steht, ist eben anfassbar. Das ist für den, der sich eine Wurst kaufen möchte, passt das genau hin. Ne? Also für den ist eine 2 € Bockwurst und da sieht die Markengestaltung eben so aus. Und das ist absolut in Ordnung. Mit dem Holzbrett, ne, wie man es eben so kennt. Und da legt dann die Wurst drauf und das gehört dann zusammen. Und da brauchen wir auch nicht das ganz verrückt machen und anders machen, weil das erwartet auch der Kunde so ein bisschen so. Wenn ich irgendwo Bio sehe, dann erwarte ich vielleicht intuitiv auch eine Papppackung mit ein bisschen Grün.
Ja, klar.
Wenn ich das jetzt umdrehe, das kann ich tun, man kann sich viel Mühe geben und man kann das auch sehr gut machen. Es gibt zu viele Beispiele da draußen. Aber wenn ich wenig Budget habe, muss es auf einen Punkt funktionieren. Und dann nimmt man natürlich Mechanismen auch an, die in den Köpfen der Leute ja auch draußen so sind.
Ja, klar. Da brauche ich das nicht komplett umkrempeln.
Denn den Erziehungsauftrag, den kann man vielleicht, wenn man größer ist, annehmen. Aber jetzt erstmal geht es darum, tatsächlich als kleines Büro Akzente zu setzen. Immer etwas qualitativ Hochwertiges, aber eben für den Kunden halt auch tatsächlich Praktikables zu gestalten. Ja. Ne? Das ist schon auch wichtig. Funktion, Optik in Einklang zu bringen. Und das kleine bisschen E-Tip für den auch dazu zu packen. Das ist schon wichtig, ja. Und dass wir jetzt mittlerweile, ja, ich finde nicht, dass die Palette sehr übersichtlich ist, sondern wir haben eine ziemlich große Range. Mhm. Wir können uns eigentlich in alles reindenken. Das zeichnet uns aus. Wir sind, ich sag mal, smarte Typen. Wir sind eine Frau dabei, wir haben junge Menschen dabei, wir haben mich dabei.
Den etwas älteren.
Wir sind etwas älteren tatsächlich. Und ja, man kann halt im Raum dann spinnen und man kann sich irgendwie erstmal frei bewegen und einfach sagen, Mensch, das können wir mal vorstellen, das ist doch vielleicht witzig. Und hier ist noch der realistische Fakt. Und beides zusammen wird präsentiert und vielleicht kommt irgendwas dabei in der Mitte raus. Und man muss sich dann nur identifizieren. Das heißt, der Kunde muss sich irgendwo wiedererkennen, seine Idee, die er hatte, warum er zu uns gekommen ist, muss natürlich erhalten bleiben. Und wir geben dann gerne einfach auch mal so einen Anreiz rein und gesagt, okay, du hast zwar das gewollt, aber wenn wir das noch dazu packen und das noch dazu packen, wird es doch noch viel besser und dann wird es gezeigt. Und wenn es nicht so ist, auch nicht schlimm. Aber man muss es wenigstens aufzeigen.
Ja, klar.
Das ist ein bisschen natürlich. Und die Range ist im Prinzip alles, was Design ist. Und ich finde, wir machen auch Architekturvisualisierung, weil wenn der Architekt das nicht mehr möchte, dann machen wir das eben. Das ist nicht schlimm. Eine Fassade ist für mich ähnlich ein Produkt. Das muss stimmig sein. Da müssen die Farben stimmen, müssen die Materialien stimmen. Wie eben auch ein ganz kleines Visitenkarte. Ne? Also das ist tatsächlich, für mich sind das immer auch Gesamtkunstwerke in irgendeiner Form. Design ist nicht Kunst. Das muss man auch sagen. Das ist eine Dienstleistung. Mhm. Und wenn die aber einen künstlerischen Anspruch hat, umso besser. Genau, aber auch alles, was in Kunst passiert, verstehe ich auch nicht. Und bin ich manchmal auch ein wenig, sagt man dann, jetzt drehen wir in eine falsche Richtung, ne? Aber letztlich bin ich auch ein bisschen, ja, vielleicht auch zu naiv und dann auch Dinge nicht verstehe. Ne? Also ein expressionistisches Meisterwerk, das wird dann erst vielleicht bewusst, wenn man dann, wenn man sich wirklich damit beschäftigt hat. Also beim ersten Angucken hat man Gefühle vielleicht zu einem Bild, aber wenn man das so aus rationaler Sicht sieht, ist das eben ein Kunstwerk an der Wand. Ne? Und bei Design ist es eben so, das ist anders zu bewerten, das muss funktionieren. Das ist ein Alltagsgegenstand, der darf sich nicht stören, der muss gut aussehen, der muss sich integrieren in die Optik des Raumes, in den Alltag, wie auch immer. Und wenn das irgendwie störend ist oder nicht funktioniert, dann wird es kein gutes Design sein. Das ist mit Kunst eben anders.
Ja.
Und so ist das eben klar zu sehen. Ja, wir versuchen kleine Kunstwerke im Bereich des Designs zu schaffen.
Ja, sehr, sehr gut zusammengefasst. Jetzt hast du über dein Studium gesprochen, hast danach dann Lange Freude gegründet.
Ich war kurz angestellt.
Genau, du warst noch angestellt. Bevor du dich selbstständig gemacht hast, was hat denn dazu geführt, dass du sagst, okay, vom Angestelltenverhältnis jetzt wirklich mein eigenes Baby großziehen?
Wenn dir der Podcast gefallen hat, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir. Folgt mir auf Spotify und lasst mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.